Ja, euch allen einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zum Live-Chat bei Jetzt TV. Ja, 1,5 Stunden Zeit für die Wahrheit, für das, was nicht kommt und geht und auch nicht vergeht, immer mit sich selbst identisch ist. Ja, nicht nur, wie man mit sich selbst identisch ist, sondern aus sich heraus existiert sozusagen, ohne die Einwirkung von irgendetwas anderem, ist also nicht beeinflussbar. Aber die Qualität, die uns oder diese Welt hier durch ständige Präsenz beeinflusst, durch die Höhe der Schwingung und die Möglichkeit, sich dieser Qualität zu öffnen, aus der Sphäre von Bewusstsein heraus, sich dem, was eine Illusion ist, heraus dem zu öffnen, was keine Täuschung ist und die Realität ist die eine einzige Realität. Es kann nur eines die einzige Realität sein, sonst wäre sie keine Realität. Wenn es mehrere Realitäten gäbe, hätten wir wiederum keine Realität, dann müsste es eine Ebene dahinter geben, die real ist. So, wenn also das, was wir wirklich sind, real ist und dann alles andere nicht, dann heißt es, die Welt ist alles andere und ist nicht real. Sie ist also eine Täuschung. Also sie ist die Illusion davon, dass es so aussieht, als wäre sie wahr, ist aber nicht. So, daher hat sie auch den Namen im Sanskrit Maya und Maya heißt das, was nicht ist. So, damit haben wir klar definiert, dass es nicht allzu viel Sinn macht, sich ständig im Bereich der Täuschung zu verbessern, sondern die Qualität anzustreben, beziehungsweise sich ihr zu öffnen, die nicht die Notwendigkeit hat, sich überhaupt um irgendwas Sorgen zu machen oder sich in irgendwas anderes entwickeln zu müssen, weil sie mit sich selber nicht klarkommt. Das ist ja unser weltlicher Zustand aus der Sicht der Person, dass die Person eigentlich mit ihrem Personsein nicht klarkommt und sich dann in andere Sphären versucht zu retten, in Traumsphären oder Drogensphären oder Alkoholsphären, zumindest Ablenkungssphären. Eine Flucht vor dir selbst ist das eigentlich. Also vor dem, als was du dich definierst. Und das heißt das sogenannte persönliche Menschsein. Also auf der Ebene unserer wahren Identität gibt es keine Idee, der entkommen zu wollen, denn wenn die sich in dir ausdrückt bzw. sie realisiert wird, dann kann gesehen werden bzw. wird gesehen, dass Menschsein prinzipiell als eine Qualität gelebt werden kann, die man nicht vermeiden muss, also vor der man nicht flüchten muss, mit der man nicht zurechtkommt. Ja, und darum geht es uns im Satsang, dass man im Menschsein durch dieses beständig offene Tor unserer wahren Identität die Qualität lebt und ausdrückt, die wir wirklich sind. Also müssten wir dann sagen oder können wir sagen, willkommen zu euch, das ist, was Satsang ist, zu euch als das, was ihr wirklich seid. Und wenn es darum geht, das zu verwirklichen, bedeutet das, dass man das schauen muss, das sehen muss, das möglicherweise herausfinden muss, was uns daran hindert, das zu sein, was wir immer eigentlich schon sind. So, und sind wir das, was wir sind? Versuchen wir uns nicht zu entkommen, wie gesagt, sind wir das nicht, beziehungsweise leben wir das nicht, sind wir immer auf der Flucht vor uns und unglücklich. Das ist die Folge davon. Und unglücklich sein kann niemand aushalten. Warum nicht? Weil glücklich sein unsere wahre Natur ist, beziehungsweise sich so ausdrückt als unsere wahre Natur. Unsere wahre Natur ist natürlich nicht glücklich sein, sondern das, was man mit Worten und Gefühlen nicht beschreiben kann. Aber die Wirkung, die es auf uns hat, ist natürlich dann, dass sich Zufriedenheit einstellt als Minimum, mindestens, und darüber hinaus auch in Glückseligkeit sich erweiternd, immer wieder und ganz subtil permanent. Hallo Susanne. Alle anderen, die jetzt schon da sind, habe ich ja schon begrüßt, und die, die sich hier eingeloggt haben, ohne Frage auch. Und daher kommen wir jetzt zu Susanne und ihrer Frage. Du sagst: Guten Abend, lieber Moni. Manchmal fühlt sich das alles ziemlich unangenehm an, was da so läuft, auch wenn es nicht real ist. Ja, das haben wir ja gerade mit den Einleitungssätzen gesagt, dass Menschsein prinzipiell eigentlich wehtut. Also man leidet, solange man sich für etwas hält, was man nicht ist. Daher ist der Weg raus, sich dem zu öffnen, was man ist. Und selbst wenn man nicht sagen kann, ich weiß genau, was das ist, wer oder was ich bin, genügt doch, sich dem zu öffnen, was man ist. Also dem Wunsch, sich zu öffnen, ich öffne mich dem, was ich wirklich bin, ist schon genug. Und hinter all dem ist natürlich die Frage, wer bin ich denn? Warum sollten wir sonst uns selbst öffnen, in dem Wunsch, uns zu kennen, wenn da nicht die Frage dahinter wäre, wer bin ich? Wer bin ich wirklich, mit anderen Worten? Und sagen wir, oder fragen wir uns das, wer bin ich, dann sagen wir damit ja ganz eindeutig, ich weiß es nicht. Sonst müsste ich mich das ja nicht fragen. Und warum sollten wir uns sonst oder selbst fragen? Naja, wir sollten uns fragen, weil wir es sind, die es wissen. Wir sind die, die es fragen, und wir sind auch die, die es wissen. Also jemand anderen zu fragen, hilft nur bedingt, dann zu erkennen, das hilft nur bedingt oder nicht, bedeutet, du gehst zu dir zurück und fragst es dich selber. Und das hat einen Wert. Das wirst du sehen, dass das immerwährende Eintauchen in diese Frage und in die Antwort davon das Leid beendet. Okay. Dann komme ich gleich zu der Frage von Karl Gustav. Du fragst, warum hält man sich für das, was man nicht ist? Ja, das hängt damit zusammen, dass die ersten Erfahrungen oder die Erfahrungen der ersten Jahre im Körper passieren und dass wir aufgrund der Prägungen, mit denen wir hier überhaupt aufgetaucht sind, überhaupt erst erschienen sind, dann in einer bestimmten Weise auf das reagieren, was wir von innen und außen erfahren. Und das heißt, unsere Prägung bedeutet, dass es Ja's und Nein's sind, die sich jeweils in Bezug auf bestimmte Erfahrungen, die wir machen, so ausdrücken, dass wir eben zu manchen Ja sagen, zu anderen Nein. Und da das alles im Körper stattfindet und angenehme wie unangenehme Gefühle sind, verwechseln wir dann unsere wahre Identität mit dem Körper und halten uns dann für den Körper. Das beginnt, während wir noch nicht reflektieren können und der starke Switch hin zu dem, was wir nicht sind, sodass wir dann davon ausgehen, wir sind der Körper, ist dann, wenn wir das mental nachvollziehen können, beziehungsweise die Schlussfolgerung daraus ziehen, alles, was ich erlebe, ich in Anführungsstrichen, registriere ich durch die Form, also muss ich ja wohl die Form sein. Also irgendwann mal kommt der Mind dazu, nach ein paar Jahren, und bestätigt das dann, beziehungsweise beginnt damit. Und wir wissen ja, dass wir zu Beginn in den ersten Jahren auch anfangen, zu uns in der dritten Person zu sprechen, und relativ schnell bekommen wir beigebracht, dass wir zu uns Ich sagen sollen, also zu dieser Form und den Inhalten. So, wir müssen also sagen, dass wir uns für jemanden halten, der wir nicht sind, so angelegt ist, dass das für jeden der Fall ist. Also es ist, wenn es so etwas geben könnte wie gewollt, dann ist das gewollt oder es ist so angelegt, dass der Mensch sich mit der Form identifiziert und dann später disidentifizieren kann, wenn es denn so ansteht. So, dann schauen wir mal nach der Frage von Frohsinn. Du drückst jetzt genau das Gegenteil von Frohsinn aus. Du sagst, da ist so viel Groll in mir, das äußert sich in Rechthaberei. Könnte das Selbsthass sein? Geht es nur darum, das durchlaufen zu lassen? Danke. Also Rechthaberei ist nicht prinzipiell oder primär Selbsthass, sondern es ist die Idee von Minderwert. Selbsthass wäre eine starke Form von Minderwert, von daher liegst du nicht ganz daneben. Aber grundsätzlich würde ich das nicht sofort da einordnen. Recht haben zu wollen ist nun mal der Grund, dass man sich eben als jemand fühlt, der minderwertig ist und dann versucht, das aufzuheben bzw. anderen gegenüber zu beweisen, dass man doch okay ist oder gut ist sogar. Also das ist ein Versuch, dem Minderwert zu entkommen. Und da steckt ganz viel Selbstliebe drin. Selbstliebe im Sinne von Verliebtheit in Macht beispielsweise. So. Hallo Gisela. Ich trinke keinen Alkohol, sagst du, und rauche nicht. Zurzeit spüre ich Hitze und gleichzeitig friere ich kurze Zeit später. Energetisch geht es auf und ab. Ja, das System reguliert sich selbst. Das ist ganz normal, dass es da Aufs und Abs gibt. Da gibt es auf der physischen Ebene nicht wirklich eine Konstanz. Also, das heißt, im besten Falle, und davon gehe ich eigentlich immer aus, wenn diese Symptome auftreten, die du jetzt beschreibst, dass es eine Erlösung ist von alten Strukturen, die auftaucht und im Verbrennen davon wird Hitze erzeugt und anschließend frierst du als Kontrast dazu. So, aber du bist ja davon auf einer Ebene unberührt. Du bist ja das, was nicht das ist, was sich verändert. Und es ist wichtig, dich bei all den unangenehmen Symptomen jenseits davon zu sehen. Also zu wissen, du bist nicht das Symptom, du bist das, was sieht, dass das auftaucht in dieser Form. Aber du bist weder die Form noch das, was sich darin ausdrückt. Du bist also auch nicht Glückseligkeit, wenn du nichts von dem bist, was ich in der Form oder durch dich ausdrückt. Bist aber auch nicht das Drama, nichts davon. Bist du nicht die Form, kannst du nicht irgendetwas sein, was in der Form passiert, was auch immer das ist. So, hallo Jutta. Du sagst, wenn Gott alles ist, dann ist er auch mein Körper, durch den er wirkt. Und dann ist Identifikation für mich auch in Ordnung. Ja, wenn du zu allem ein Okay hättest, wäre das ein großer Grad an Freiheit. Gar keine Frage. Wenn du weißt, du bist nicht dein Körper, dann können wir sagen, wenn du Gott mit Bewusstsein gleichsetzt, dann ist Bewusstsein dein Körper. Und alles, was darin passiert, ist dein Körper. Und die Erkenntnis davon, zu wissen, dass du nicht der Körper bist, ist auch das Bewusstsein. So, aber ich gehe nicht von einer Anwesenheit oder Existenz eines Gottes aus, sondern wenn man Gott erwähnt, dann im Zusammenhang mit Satsang, dann könnten wir das nehmen als ein Prinzip, das unpersönlich ist und nicht bestimmt, was passiert. Also es gibt in dem Sinne keinen Schöpfer. Und daher gibt es dann auch, wenn man weiß, es gibt den nicht, für uns keine Erschöpfung mehr. Wir gehen nicht davon aus, dass wir vom Wohlwollen der Existenz eines Gottes abhängig sind. Ja, hallo Susan, du sagst, laut Karl May sprachen Indianer auch in der dritten Person. Ich war ein großer Winnetou-Fan. Ja, wer war das nicht? Oder ist es vielleicht sogar noch, wer weiß? Ja, es kommt immer darauf an, was man darunter versteht, aber natürlich ist es gut, wenn man weiß, man ist nicht das. Und anfangs kann man das ja auch nicht mental erfassen, dass man das sein sollte, was man nicht ist. Später oder nicht lange dauert es ja, bis man dann sich daran gewöhnt, sich als etwas zu bezeichnen, was man nicht ist. So, und Jutta, du sprachst ja von Identifikation, dass die für dich auch in Ordnung ist. Niemand will dir deine Identifikation nehmen. Es gibt allerdings Identifikationen, die bindend sind, und es gibt Identifikationen, die nicht bindend sind. Die nicht bindenden sind die, sich auf seine wahre Identität zu fokussieren und möglichst da zu bleiben, also davon nicht mehr wegzugehen. Und die bindenden sind die, zu denken, dass man eine Person ist. Und auch, dass es einen Gott gibt, das ist auch eine bindende Identifikation. Das reduziert dich, das Bild eines Gottes reduziert dich zu jemandem, der minderwertig ist. Und das ist genau die Position einer persönlichen Identität, und die gilt es zu durchschauen, ob das wahr ist oder nicht. So, Delila, hallo. Du hast am Samstag gesagt, dass wenn Wahrnehmung ist, auch ein Jemand ist. Ja, weil dann jemand da ist, der das wahrnimmt und damit auch das, was gesehen wird, verändert. Ich unterscheide zwischen Wahrnehmung und reinem Gewahrsein. Und das reine Gewahrsein liefert uns die Informationen, und der persönliche Anteil sortiert das dann ein in seine Schubladen. Und das nennen wir Wahrnehmung. So, und du sagst, und Freiheit ist, und Freiheit von jedem Umstand ist. Freiheit frei von jedem Umstand ist. Damit kann kein jemand sein kann, Fragezeichen. Nein, Freiheit ist frei von jedem Umstand. Das heißt also, dass dafür nichts passieren muss, während wir ja immer denken, wenn wir eine Erfahrung machen, was haben wir davor gemacht, und dann wieder versuchen wir das zu wiederholen. Und das sind immer Umstände, die uns dazu bringen, sie dann wiederholen zu wollen, beziehungsweise neue Umstände zu suchen. Meistens geht es dabei um Wünsche, und die Wünsche, die man dann hat, führen dazu, wenn sie dann erfüllt sind, dass man anschließend glücklich ist, und das hatten wir als Beispiel unter anderem. Und dann sucht man immer wieder nach Umständen, und das heißt, die Freiheit, die wir selber sind, braucht keine Umstände, um frei zu sein oder Freiheit zu sein. Und daher ist es so wichtig, uns in diese Qualität zu öffnen, beziehungsweise uns als sie zu erkennen. Dann hört das Suchen auf, dann hört das Ackern auf, das sich Bemühen auf, das sich Beweisen auf und das Bewerten auf und all das, was bindend ist und leidvoll ist, hört auf. Susanne, du sagst dann, was sind dann Gebete und Segnungen? Das sind primär Selbstgespräche. Wenn wir beten, sind wir es, die es erfüllen muss, wozu gebetet wird, denn es gibt keine Instanz außerhalb von uns, die für uns bestimmt, was passiert. Und wir beten meist zu einer Möglichkeit, die sich in uns befindet. Also wenn etwas sich erfüllt, zu dem gebetet wurde, dann ist es immer innen, weil immer alles, was wir sind und uns unterstützt oder die nächste Erfahrung vermittelt, in uns angelegt ist. Und daher sind die Erfüllungen von unseren Gebeten dann auch die Segnungen, die auch in uns sind oder aus uns kommen oder sich sichtbar werden. Das, wozu Menschen in der Regel beten, ist das, wovon sie eine Ahnung haben, dass in ihnen bestimmte Möglichkeiten existieren. Und die drücken sich so aus, dass sie sich als ein Gebet äußern. So können sie bewusst werden und eine Qualität anstreben, die die gegenwärtige Situation verändern kann. Okay, Jutta, du sprachst ja eben von Gott und jetzt gehen wir auf die nächste Stufe. Ich weiß, dass ich vom Leben gelebt werde. Das ist wahr. Nur Leben ist nicht ein etwas, das man damit vergleichen könnte mit uns als ein bestimmter Ausdruck, der glaubt, dass er bestimmt, was er tut. Aber das sehe ich auch so. Das Leben lebt uns sozusagen, beziehungsweise das Bewusstsein ist eine Qualität, die bestimmt, was passiert, ohne zu bestimmen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Bewusstsein ist auch eine Qualität, die Energie, die ist, umsetzt in eine kreative Form von Ausdruck, ohne damit etwas zu wollen. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Das ist dieser Unterschied zwischen einem Gottesbild und dem, das Leben sich einfach so ausdrückt, wie es sich ausdrückt und es niemand bestimmt. Dann sagst du, und ich auch nicht der Denker bin, das ist cool. Doch solange ich bin, ob identifiziert oder nicht, will es das Leben so. Ich empfinde es so. Ja, das ist vielleicht nur eine Frage der Begriffe, mit denen wir uns annähern können. Denn wenn ich sage, es ist das Bewusstsein, durch das alles passiert und das sich ausdrückt, ist es nicht so viel anders, wie wenn du sagst, es ist das Leben und es will es so. Ich sage nur nicht, dass es es so will, sondern dass es es auch muss. Also Bewusstsein ist einfach ein ausführendes Element, das wir als Bewusstsein beschreiben, weil es sich einfach die ganze Zeit bezieht und ständig in Bewegung ist, im Gegensatz zu dem, was unsere wahre Identität ist, die sich nicht bezieht. Und auch in das Leben hier nicht eingreift, sondern durch ihre reine Anwesenheit wirkt. Als Magnet für die, die die Freiheit wollen. Das ist, was unsere wahre Identität ist. Und da geschieht kein Bewerten, da geschieht kein Tun, da geschieht kein Handeln in dem Sinne, sondern einverstanden sein. Und das ist das, was du vielleicht vorhin schon hast ausdrücken wollen, weil du sagst, ob identifiziert oder nicht. Wenn du so wach, so bewusst bist, dass du sehen kannst, dass alles einfach nur passiert, auch Identifikation und so weiter oder auch nicht, dann ist das total fein. Bin ich mit dir sogar einer Meinung. Das ist die Freiheit von jeglicher Position, die irgendwas einstuft oder bewertet. Susan, du sagst, manchmal bemerke ich durch mich etwas, das sich in Gespräche einmischt und sogar Sätze beendet. Da braucht's Geduld und Gelassenheit, denn das stört in der Tat den Lauf der Gespräche. Indem du jetzt ja siehst, dass es störend ist, hast du das Argument, dass es nicht auf Dauer so weiterlaufen muss, aber da es wohl noch gut Energie hat, wird es sicher noch eine Weile der Fall sein. Es sei denn, es ist schon dabei zu kippen. Und dann kannst du dich drüber freuen, dass du dann in der Lage bist, zuzuhören. Denn wenn wir schon den nächsten Satz als Antwort parat haben oder sogar das, was jemand sagt, ergänzen, sind wir ja nicht ganz dabei bei dem, was gesagt wird. Und dann können wir auch nichts Wirkliches dazu sagen, weil es schon vorgefertigt ist im Verstand, was dann als Resultat dabei rauskommt. Sozusagen die Weiterentwicklung von Winnetou, was ja heißt Winnetous, oder man tut's, weil man glaubt, dass man gewinnt. Und die Fortführung davon ist Winne tut nichts. Soweit das Thema Winnetou. Shivankala, du sagst kein Ton, kommt kein Ton bei dir an? Corinna, grüße dich. Du sagtest an anderer Stelle zu mir, dass da ein Bewusstsein über die Ich-Identifikation stattfindet. Fällt diese weg, bleibt das Bewusstsein über diese Form hier. Bewusstsein steigt auf und ab im Sein. Habe ich das richtig verstanden? Sein selbst ist ja auch Bewusstsein. Und von daher steigt es nicht auf im Sein, sondern ist reines Bewusstsein, ist Sein. Und Sein ist aber noch nicht der Grad, den ich als Grad von Freiheit bezeichne. Das wäre Nichtsein oder unsere wahre Identität. Wenn diese Identifikation passiert ist mit diesem Ich oder mit diesem Körper und dann daraus geschlussfolgert wird, das bin ich, dann ist es natürlich nur möglich, weil ein Bewusstsein darüber existiert, dass man meint, dass man das ist. Bewusstsein vergeht ja nicht, das vergeht erst, wenn sich die Form auflöst. Und wenn Freiheit passiert, bevor sich die Form auflöst, ist natürlich so, dass immer noch ein Bewusstsein darüber da ist. Meistens ist es Bewusstheit, das dann weiß, dass der Körper noch da ist oder registriert, dass der Körper noch da ist und dementsprechend dann auch damit umgeht oder sich auf den Körper bezieht in einer Weise, die dem Körper dann möglichst gerecht wird. So, und ich habe noch nicht so ganz verstanden, worauf du mit deiner Frage hinaus willst. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen oder noch mal fragen. In der Zwischenzeit, Jutta, siehst du, wir nähern uns mehr und mehr an, beziehungsweise es ist vielleicht eine Sache der Sprache. Du sagst, ich tue, was ich tue, und das müsste ich dann jetzt doch wieder etwas korrigieren, denn du tust nicht, was du tust, sondern es passiert. Das Tun in dir oder sich durch diese Form ausdrückt, von der du glaubst, dass du sie bist und weißt, dass ich nicht es tue, sondern durch mich getan wird. Okay, gut. Switche trotzdem noch hin und her und das passiert eben auch so. Ja, das passiert eben auch so. Das bestimmst du nicht, ob du hin und her switchst, und du bestimmst auch nicht, ob du weißt, dass du das jetzt gerade tust oder es einfach nur durch dich hindurch passiert. Sind wir uns doch ziemlich einig, würde ich sagen. Ohne es versucht zu haben, uns einig zu sein, ist einfach auch passiert. Gisela, ich neige zur Hilfsbereitschaft. Ich erkannte, dass das nicht unbedingt notwendig ist. So eine Abhängigkeit braucht es nicht. Ja, du musst einfach wissen, weshalb du hilfsbereit bist. Hilfsbereit heißt ja doch eigentlich bereit sein, anderen zu helfen, was ja nicht falsch ist. Klingt sogar gut, aber wenn du dich anderen aufdrängst, weil du meinst, sie brauchen Hilfe und dich dadurch definierst, ist es natürlich eine Abhängigkeit. Und die kann man sich besser schenken. Vielleicht bedeutet das dann auch, dass du möglicherweise diese Symptome hast, von denen du vorhin gesprochen hast, dieses Auf und Ab, dass du zu sehr involviert bist in andere Menschen und nicht bei dir bist, und dann bist du zu sehr in Resonanz zu den Limitierungen von anderen auf der energetischen Ebene. Und da gilt es, wach zu sein für das, was dir noch gut tut und was für dich zu viel ist. Und in der Regel ist jemand, der wohl diese Art von Hilfsbereitschaft hat wie du, also das Helfersyndrom hat, nennen wir es mal besser so, auch selbst hilfebedürftig und nutzt die anderen dafür, um sich besser zu fühlen. Und wie gesagt, du bist dann auf der Suche nach etwas, was dich ergänzt, energetisch. Und da, wie gesagt, kommen wir dann in Kontakt mit Ebenen, die nicht gerade so die bewussten Anteile von uns sind, sondern eher die uns begrenzenden Anteile. Und das verursacht auch Symptome im nochmal Streaming gestartet. Ich hoffe, dass sich das jetzt stabilisiert. Bitte eine kurze Notiz oder Hinweis. Jetzt geht's wieder. Gut, vielen Dank, Nils. Okay. Vielen Dank auch, Devasetu. Und alle, die jetzt vermittelt haben, dass es wieder läuft. Gut, Jutta, das, was sie schreibt, sagst du, und das, was hört, ist ja dasselbe. Siehst du es auch so? Ja, ist dasselbe Bewusstsein, was sich durch Hören und Schreiben ausdrückt. Und davor sagtest du, da wir ja ein Bewusstsein sind, sind wir uns im Moment, denke ich, einig. Danke, Moni. Ja, wir könnten uns auch nicht einig sein, obwohl wir ein Bewusstsein sind. Aber wir sind uns jetzt einig. Auch schön. Wo ein Wille ist, ist auch Einigkeit. Gut. Gretchens 111. Ich habe einen freischwebenden Ast unter einer Eiche gesehen. Ist das eine Energie der neuen Erde? Ebenfalls habe ich und ein Passant ein kleines Flugzeug gesehen, das rückwärts flog, gesehen. Tja, spannend, spannend. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so mein Bereich. Energie der neuen Erde sehe ich nicht, ist alles eine Fantasie seit etlichen Jahren. Resultate sehe ich nicht, sondern eher, wo wir gerade gelandet sind. Also es braucht mehr den Wunsch beziehungsweise die Konfrontation mit der Wahrheit, also zu sehen, was wahr ist und was wirklich ist und sich nicht wegzuträumen. Und wir sind in der Lage, alle möglichen Dinge zu sehen. Das kann der Verstand beziehungsweise die visionären Anteile von uns bestens. Wir bilden uns ja auch ein, jemand zu sein, der wir nicht sind, und dann kommt es auf den Rest von Einbildungen auch nicht mehr an. Patrick, in welchem Sinne können oder können Menschen im Außen einem gut tun? Sind sie nicht nur ein Spiegel als seiner selbst oder einer selbst? Ja, das sind sie natürlich. Das, was dich umgibt und die Menschen, zu denen du in Kontakt und Resonanz bist, sind Anteile von dir selbst. Aber trotzdem ist es gut zu sehen, wenn du mit Anteilen von dir selbst in Kontakt bist, dass sich das in dir verstärkt bzw. eine Betonung in bestimmten Bereichen geschieht. Und das heißt, du hast dann die Möglichkeit, genauer hinzuschauen. Also es sind Anteile von dir im Außen, die dich darauf hinweisen, was es zu sehen gilt. Und das betrifft aber auch als unterstützende Qualität die Qualität von gemeinsamen Meditieren. Denn wenn du mit anderen Menschen gemeinsam meditierst, obwohl sie du sind, Anteile von dir sind, potenzieren sie ja dich selbst in den Anteilen, die in der Meditation sichtbar werden. Ja, Elisabeth, du hörst mich jetzt nicht. Okay. Ja, gerne, Patrick. Am besten nutzt man Spiegel, indem man in sie reinschaut. Wenn man schon vor einem steht und die Bedeutung von einem Spiegel sieht, dann hat man die Möglichkeit, wirklich in dem Bewusstsein oder in dem Wunsch klar sehen zu wollen, das auch zu tun. Und dabei helfen uns andere Menschen, am besten die, die uns besonders nahestehen, denn die sind am besten dazu geeignet, unsere dunklen Anteile oder die gerne versteckten und auch unbewussten Anteile sichtbar werden zu lassen. Also das ist eine große Hilfe, dass es andere Menschen gibt. Gäbe es natürlich keinen außer dir, wäre das auch okay. Könnten deine Prägungen kaum in Gang kommen, außer in der Begegnung mit der Tierwelt. Da wären deine Prägungen auch am Werk. Also könntest du auch oder hättest du auch eine Chance, unglücklich zu sein, wenn du alleine auf der Welt wärst und außer dir nur Pflanzen und Tiere und so weiter. Und dann würdest du vermutlich oder möglicherweise vor deinem eigenen Spiegelbild im Wasser erschrecken, könnte sein. Können wir nicht ausprobieren. Karl Gustav, ja, kann ich total zustimmen, Moni. Sichtbare Anteile durch Kontakt zu anderen kann auch sehr schmerzhaft sein, aber das ist eine Lernerfahrung. Ja, das ist ein noch fast größerer Liebesdienst, als wenn man ständig gesagt bekommt, wie toll man ist, was ja oft auch nicht stimmt. Also entweder weil man nicht so toll ist oder weil jemand anders ist oder andere das dauernd sagen. Also die schmerzhaftesten Erfahrungen, die wir machen, sind meist die hilfreichsten. Und dass Menschen sich da, ohne es zu wollen, aber müssen, zur Verfügung stellen, sozusagen, das ist ein großes Geschenk für uns. Denn es ist leichter, Glückseligkeit zu überwinden, als schmerzvolle Anteile anzuschauen. Das ist doch klar. Jutta, jetzt kommen wir uns noch näher. Das Ganze hier ist ein Spiel des Lebens, sagst du, und es ist sehr erfinderisch. es weiß doch auch nichts von sich selbst, oder? Nein, es weiß nichts von sich selbst und darüber hinaus weiß es auch nichts von dieser Manifestation hier. Also das, was diese Ursache ist, beziehungsweise die wahre Identität von uns selbst, also das Leben selbst, weiß nichts von dem hier. Nur in der Widerspiegelung unserer wahren Identität haben wir eine Kenntnis von dem, was hier passiert, durch die Funktion des reinen Gewahrseins. Patrick, ja. Gut zu wissen, dass man keinen braucht, um unglücklich zu sein. Ja, wenn man jemanden braucht, ist man schon mal unglücklich. Das in jedem Fall. Aber umgekehrt gilt es auch. Wenn keiner da ist, schafft man das auch. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir kein weißes Blatt sind, was hier inkarniert. Abgesehen davon, dass niemand inkarniert, aber sondern es sind Prägungen, die ja dann nahelegen, dass wir jemand sind, der ein spezieller individueller Ausdruck ist und mit dem dann auch Probleme hat. So, und damit ist die Chance, ob jemand da ist oder nicht, dass man unglücklich ist, groß. So, Karl Gustav, du sagst jetzt nochmal, sehe ich auch so, weil das Grenzerfahrungen sind, die einen wachsen lassen, so empfinde ich das, ja. Und ist die Bereitschaft da, sich die unangenehmsten Dinge von sich selbst anzuschauen, die man meistens dadurch merkt, wenn man sie noch nicht vorher wusste, dass man andere dafür kritisiert oder stark kritisiert oder ärgerlich wird über andere und so weiter, dann ist das ein deutlicher Hinweis und es ist gut, das zu transzendieren. Die anderen Dinge, die angenehm sind, sind leicht zu transzendieren, denn es ist ja auch nicht sinnvoll, sich mit den angenehmen Dingen zu identifizieren, sondern es ist wichtig, jeweils frei von allem zu sein. Sowohl von den angenehmen wie auch von den unangenehmen Dingen, was nicht bedeutet, dass du die angenehmen nicht genießen kannst. Und die unangenehmen werden sich unangenehm anfühlen, das ist ganz klar. Daher kommt ja auch diese Idee einer sogenannten Persönlichkeit durch diese Ja's und Neins. Susan, du sagst jetzt, ich freue mich sehr über Bewusstsein, das sich vom Körper weg hin zur Wahrheit wendet. Ja. Und damit taucht dann im Bewusstsein Bewusstheit auf, je mehr Bewusstsein sich oder je öfter, je länger, je häufiger, je intensiver es sich auf das ausrichtet, was es ist oder beziehungsweise sich seiner selbst immer deutlicher bewusst wird oder ist. So, hallo Ulf. Kann ich etwas wollen, fragst du, und es nicht tun oder will ich es dann nicht? Ja, du willst es dann nicht. Also gibt es Anteile in dir, die ein Veto eingelegt haben, beziehungsweise in dir das Gegenteil wollen oder nicht wollen. Ich will was erledigen, sagst du, oder anfangen, schaue aber irgendwelche Berichte auf YouTube, innen fange ich an zu kochen. Innere Zerrissenheit, frage dann, wer bin ich? Ein altes Muster, was 4 Wochen weg war, nun wieder zuschlägt. Ja, der Satz dann hat dich da in eine Komfortzone geschoben, in der du eine gute Zeit hattest. Und jetzt tauchen deine Mechanismen wieder auf. Also es hilft, immer wieder im Satz dann zu sein, um über diese Hürde hinwegzukommen, die du als innere Zerrissenheit beschreibst. Die Sache ist die, du bist natürlich jemand, der versucht, das Optimum aus der Idee, ich will etwas, herauszuholen. Und damit bist du ein Kandidat, der Schwierigkeiten hat, zu akzeptieren, dass einfach alles so passiert und du es nicht bestimmst. Also, dass du auf der einen Seite für dich denkst, du willst etwas und auf der anderen Seite eine Ebene in dir, zu der du keinen Zugang hast, das Gegenteil sagt oder eben das nicht unterstützt energetisch. Und wichtig ist zu sehen, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren. Und entweder hat etwas Energie, dann steht es an, oder es hat keine Energie und da kannst du machen, was du willst. Beziehungsweise es drückt sich dann für dich als Verzweiflung aus, weil du was anderes willst und es nicht passiert. Also das ist nicht so einfach für dich, denke ich mal. Und bist du aber in diesem Space von Satsang, von dem du ja sagst, du warst da 4 Wochen drin, dann siehst du ja, wie alles einfach geschieht und du sicher auch dann da kein Veto gegen das hattest, was dann da als Ausdruck durch dich hindurch passiert ist. Ja, Corinna, was du schreibst, das habe ich auch so verstanden, dass du mit Sein unser wahres Selbst meintest, aber das ist, wenn wir schon, wir sind oder ich bin oder das ist hier ein Sein oder das ich bin als das Sein ist schon mal eine gute Qualität von universeller Qualität und nicht einer Persönlichkeit, dann können wir das nicht auch als unsere wahre Identität bezeichnen, denn es ist kein Sein, da ist also keine Anwesenheit von einer Qualität, von der wir sagen, so wie Bewusstsein hier oder die Form existiert, unsere wahre Identität existiert jetzt als Sein. Also daher hatte ich vorhin auch gesagt, es ist das Nichtsein. Nichtsein. Okay, Ulf, du hast bestätigt, was wir gerade sagten. Okay, mit Wollen und den Schwierigkeiten des Wollens und etwas wollen müssen, was du scheinbar nicht willst oder nicht wollen kannst oder nicht dich umsetzt. So, Jutta, du sagst, hab mal geschrieben, auf der Suche nach dem Selbst hat sich das Selbst verloren. Mit jedem neuen Tag wird es neu geboren. Ja, das ist noch ein Satz aus deiner Vergangenheit, wo du noch davon ausgegangen bist, dass das Selbst sich verlieren kann. Das Selbst ist etwas, was nichts tut, aber durch reine Anwesenheit wirkt. Es wirkt in uns, insofern auf uns, als es uns dazu animiert, uns auf es zu fokussieren, weil wir wissen, der Ausdruck als reiner Mensch ist nicht genug für uns. Das heißt, wir brauchen den Zugang dieser Öffnung zu unserer wahren Identität. Und da sie ja immer präsent ist, wissen wir auch von ihr, aber wissen es nicht auf einer bewussten Ebene, sondern meist auf einer unbewussten Ebene, bis es irgendwann mal als Wunsch, uns zu durchschauen oder über das hinauszugehen, was persönliche Erfahrung ist, weil die persönliche Erfahrung uns oder dich nicht zufriedenstellt. So, aber das Selbst, oder ich sage immer unsere wahre Identität, kann sich nicht verlieren, weil es sich nicht als ein Jemand oder ein Etwas ausdrückt, beziehungsweise es ist kein Jemand oder Etwas und kann sich demnach auch nicht verlieren. Und der Begriff, den wir am Anfang erwähnt haben, nämlich, dass es die Realität ist und dass hier die Täuschung eben nicht die Realität, diese Welt, besagt ja, es kann seine Qualität, also sich selbst nicht verändern. Das heißt, es bleibt immer das, was es ist und es kann keinerlei Eigenschaften haben. Keine. Daher hat ja auch es, so wie du selber ja sagtest gerade, es keine Möglichkeit, von sich selbst etwas zu wissen. Und es ist die Geschichte, die manche erzählen, dass das Selbst sich verloren hat und es muss sich wiederfinden, um zu wissen, wer es ist, ist natürlich ein Witz, denn eine Qualität, die immer mit sich selbst identisch ist, kann sich nicht verlieren. Und wäre das der Fall, könnte sich diese Qualität, die wir wirklich sind, verlieren, würde das bedeuten, es gibt keine Verwirklichung. Also die Möglichkeit, frei zu sein, bestünde nicht, weil die ja immer wieder auf Suche nach sich selbst gehen könnte, wenn sie ja mal einen dunklen Moment erwischt, wo sie sich selbst verliert. Ja, also das ist alles nur eine Idee. So, und das Selbst, das, was wir sind, wird nicht neu geboren, aber an dem, was du sagst, ist was dran, nur in Bezug auf das Bewusstsein, weil das Bewusstsein als diese Erscheinung, diese Welt hier, taucht zwischendurch, ohne dass wir uns dessen gewahr sein können, weil unsere Sinne so langsam sind, taucht immer wieder ab und auf und auf und ab, und zwar in einem rasanten Geschwindigkeit, eben aufgrund deren wir das nicht wahrnehmen, dass die Welt in dem Moment, wo sie da ist, schon wieder weg ist. So, damit ist da ein, was unsere Aussage über, dass die Welt eine Täuschung ist, noch etwas hinzufügt, das auch noch dazugekommen als Hinweis darauf, das, was ständig abtaucht oder immer wieder ab und auf, das ist nicht das, was wir sind und ist nicht real. So, Delila, du fragst, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Gewahrsein? Löst sich die Aufmerksamkeit bei Verwirklichung auf? Nein, Aufmerksamkeit ist der Faktor, der sich bezieht. Das ist ein Aspekt von Bewusstsein, sodass überhaupt die Möglichkeit besteht, sich zu identifizieren. Die geschieht deswegen, weil die Aufmerksamkeit, also das Bewusstsein, ein Interesse hat an etwas und es sich anschauen will, sagen wir es mal so, oder sich auf das bezieht. Das kommt durch einen Bezug zustande. Und das Gewahrsein ist, hat mit einem Bezug nichts zu tun. Es bezieht sich auf gar nichts, aber es durchdringt alles und ist sich alles gewahr. Es sieht anstrengungslos alles und vermittelt das dann dem Bewusstsein, das dann ja, damit so seine Spielchen treibt, indem es das so interpretiert, wie es gewohnt ist, es zu sehen. So, und in der Verwirklichung löst sich die Aufmerksamkeit nicht auf. Die ist größtenteils gebunden. Das ist ja dieser Fokus auf unsere wahre Identität, der bleibt dann dort. Aber trotzdem bleibt auch die Möglichkeit, sich mit Anteilen der Aufmerksamkeit auf äußere Umstände zu beziehen. Denn wir müssen ja weiter in Kontakt sein zu dem, was diese Maya, diese Täuschung der Welt darstellt. Also schauen wir dann, wenn wir über die Straße gehen, ob möglicherweise jemand aus irgendeiner Richtung auch gerade die Straße befahren möchte. Und dann schauen wir, ob wir das für sinnvoll halten, dann jetzt einen weiteren Schritt zu tun. Dafür braucht es die Aufmerksamkeit. Jutta, du sagst, lieber Muni, danke für deine lieben Worte und ich lasse es jetzt mal so sein. Danke. Ja, danke dir auch, Jutta. Alles gut. Patrick, Ramana sagte, nur ein Jnani kann ein Jnani erkennen. Wodurch geschieht das? Wäre sowas auch über Video möglich? Natürlich, das ist nicht durch irgendeine Form des äußeren Sehens oder übermittels von Energie gehindert. Aber live ist natürlich besser. Also um das nochmal zu erklären, beziehungsweise den Begriff zu erklären, Jnani heißt es jemand, der Kenntnis hat von seiner wahren Identität. Susan, du fragst, Moni, nutzt du Bewusstsein beim Heilen? Ja, ohne Bewusstsein geht das nicht. Das spielt immer eine Rolle beim Heilen, weil die Ebenen, die geheilt werden, natürlich Aspekte von Bewusstsein sind, braucht es auch bestimmte Aspekte von Bewusstsein, um die auch zu heilen. Und aber prinzipiell ist die Basis dafür eine Öffnung in das, was jenseits von Bewusstsein ist. Aber alles wirkt auf der Ebene von Bewusstsein. Von daher können wir Bewusstsein als unterstützende Qualität beim Heilen nicht ausschließen. Man braucht zum Beispiel, also manche Menschen, die nicht geerdet sind, brauchen den Kontakt zur Erde. Und dann bedeutet das, dass dann durch denjenigen, in Anführungsstrichen, der heilt, beziehungsweise durch den Heilung passiert, dann in Kontakt ist zur Erdfrequenz und diese Anbindung dann vollzieht oder unterstützt in der Unterstützung von demjenigen, der Heilung möchte. Also da ist Bewusstsein immer mit im Spiel. Jutta, ach, ich nochmal. Dann kann ich ja jetzt aufhören zu suchen, da ich ja das Gesuchte bin, richtig? Ja, du selbst bist das, aber nicht die Form, also nicht die persönliche Form, ist das Gesuchte, sondern das, was jenseits davon ist, und das gilt es zu verwirklichen. Und ja, wenn du aufhören könntest zu suchen, wäre das was, und dann schauen wir mal, ob das auch klappt. Also da müsstest du schauen, ob das so funktioniert. Normalerweise ist es so, dass die Suche, wenn sie zu Ende ist, aufhört zu suchen. Also das heißt, du bestimmst nicht, wann der Zeitpunkt ist, oder du argumentierst dann auch nicht so, wie du gerade. Ich würde jetzt aufhören zu suchen, da ich bin ja das Gesuchte. Aber prinzipiell ist das die Wahrheit. Jutta, du sagst, war schön mit dir, danke, das sehe ich auch so. Warum bleibst du nicht noch eine Weile in Stille? Du musst ja nichts fragen. Das kann nicht schaden, hier anwesend mit allen anderen zu sein. Hallo Pia, du fragst, wenn ein Jnani, also ein Kenner der Wahrheit, Kenntnis von seiner wahren Identität hat, warum hält er die Illusion der Welt aufrecht? Oder hält sich die Illusion der Welt selber aufrecht? Danke, Moni. Ja, also ein Kenner der Wahrheit hält die Illusion auf keinen Fall aufrecht, sondern er weist immer darauf hin und ist ein lebendes Beispiel dafür, dass er nicht die Illusion der Welt bedient oder aufrechterhält, denn er transzendiert ja in seiner Anwesenheit all die, die das immer noch glauben, dass sie Person sind und dass die Welt und sie selbst real ist. Also die Illusion, das Bewusstsein selbst hält die aufrecht, ohne das bewusst wollen zu können. Das ist einfach auch ein Tanz, ein Spiel, das einfach abläuft und von dem keiner weiß, in welche Richtung es geht. Ein Jnani muss natürlich, in Anführungsstrichen muss, wenn es seine Aufgabe ist oder sein Ausdruck ist, mit anderen Menschen zu sein, ist natürlich die Erfüllung dieser Aufgabe in der Illusion. Das ist ein Teil der Illusion, in der das stattfindet, beziehungsweise in der Illusion. Und auch Befreiung findet ja in der Illusion statt. Also es hilft nichts, die Illusion können wir jetzt nicht wegbeamen, weil sie ist nun mal als Illusion präsent. Aber in bestimmten Zuständen von tiefen Samadhi sieht man natürlich, und auch im Stadium der Verwirklichung ist die Welt für dich nicht real, auch wenn du dich auf sie beziehst, weil sie eine gewisse Qualität von Realität hat, aber nur eine gewisse oder eine relative und keine absolute. Okay, Ulf, jetzt geht's zur Sache, oder? Trotz dessen sich meine Medizeit jeden Tag seit dem Retreat verfünffacht hat, kommen jetzt wieder Momente, wo ich in meinem Handy suchtartig nach Ereignissen suche, ohne konkretes Ziel. Und das im vollen Bewusstsein, wie dumm das ist. Wie es sicher kein Glück oder Befriedigung bringt. Es gibt ja nichts Echtes zu finden, weiß zumindest mein Verstand. Wie hart ist das denn zu wissen, was nicht gut tut und es trotzdem machen zu müssen? Da kann man ja eigentlich nur aufgeben, oder? Was man natürlich auch nicht machen kann. Okay. Ja, Ulf, das ist so, das weißt du auch schon. Du hast es sicher oft bei mir gehört, weil ich das fast in jedem Satz sage, aufgrund der Fragen, die kommen. Dass natürlich die Momente der Meditation essentiell wichtig sind und dass sie nicht nur einem Zweck dienen, nicht nur dem, dass du dich als jenseits von dem siehst, was du wirklich bist. Beziehungsweise was du nicht bist, dass du dich in der Meditation als jenseits von dem siehst, was du nicht bist. So, und die Folge davon ist natürlich, und das ist auch gewünscht, das schafft Meditation, es holt die alten Verhaltensweisen hoch, um sie zu entlassen, also um sie aufzulösen. Darin besteht die große Chance, mit einem erhöhten Bewusstsein, die Dinge, die durch erhöhtes Bewusstsein und Meditation ist zu erhöhtes Bewusstsein, zum Vorschein kommen, also in dieser Gelassenheit des höheren Bewusstseins die Dinge aufzulösen und nicht dieselben Tendenzen auszudrücken, die der Fall waren, als das Thema, was jetzt auftaucht, begonnen hat, in deinem System zu wirken. Also vor was weiß ich, wie vielen Jahren. So, also es taucht altes Zeugs auf und es gilt, möglichst losgelöst davon zu bleiben. Aber manchmal gelingt das nicht und wenn deine alten verschworenen Geister auftauchen und das mit voller Intensität, dann ist da kein Kraut dagegen gewachsen, dann muss man einfach da durch und dann sind die Verhaltensweisen, auch wenn man sehen kann, sie sind eben dämlich so, wie sie sind und sie sind nicht zu verhindern. Zumal ja, wie du ja auch selbst sagst, wir in keinem Moment, wenn es nicht ansteht, etwas ändern können. So, und da muss man einfach durch. Und das heißt nicht aufgeben. Sagt es ja, aufgeben, ob das wohl dran ist. Nein, nicht aufgeben, sondern das ist so gewollt, dass es auftaucht. Und je mehr du meditierst, umso mehr hast du auch die Gelassenheit oder die Möglichkeit zu sehen, dass das auftaucht und dass du das nicht bist. Je mehr du deine Formlosigkeit oder das, was du jenseits der Form bist, im Blick hast, umso weniger kann dich die Form mit ihren Inhalten tangieren. Aber schau mal, wie viele Jahre du bisher gelebt hast, während du die ganzen alten Mechanismen bedient hast. Und innerhalb von wenigen Wochen schaffst du es nicht, wenn sich da viel angesammelt hat, das alles einfach so hinter dir zu lassen, so ganz locker nebenbei. Leider nicht. Also weiter, weiter, weiter. Nicht aufgeben, das lohnt sich. So, und Jutta, du bist noch dabei. Du hast nicht gesagt, dass du weg bist. Das stimmt, aber es klang für mich fast so, weil du sagst, es war schön mit dir, danke. Hättest du gesagt, ist schön mit dir, hätte ich gewusst, du bist noch da. Gut, aber schön, dass du da bist. Ja, hallo Lisa, du sagst, möchte nochmal Hallo sagen und mich bedanken für das hier. Ja, sehr gerne aus meiner Sicht und denke auch, die anderen sind auch dankbar für jeden, der hier mit dabei ist und uns energetisch oder mit Fragen unterstützt. Ich möchte noch was zum Ulf sagen. Ulf, es ist hart natürlich, wenn man sieht, man hatte schon einen Einblick und da ist mehr Bewusstheit über viele Mechanismen des Bewusstseins und man kann sie trotzdem nicht anders ausdrücken oder anders handeln. Aber genau das ist wichtig, dass man in seiner Ungeschminktheit sieht, was im System noch vorhanden ist und dann entsprechend zu sehen, das sind Aspekte, die ich kann sie zwar noch nicht bedienen, aber ich will sie nicht mehr bedienen. Also wir müssen die Aspekte, die uns daran hindern, dass Freiheit sich ausdrückt, leid sein. Wir müssen sie wirklich leid sein. So, und wenn sie als Schokopraline auftauchen, wirst du sie nicht leid sein, sondern sie wirst sie weiter bedienen, weil sie dir insgeheim noch irgendwas versprechen. So, Shivankala, du sagst danke, Ulf, für die Frage und natürlich die Antwort. Weiter, weiter, weiter. Das hatten wir gestern auch in der Medi-Gruppe in Berlin. Ja, cool. Ganz wichtig. Und Peter, warst du dabei, weil du sagst, ja, allerdings, wenn nicht, wäre gut, du wärst mal dabei in der Sangha in Berlin. Ja, also Freiheit zu leben aus der Identifikation von Gefangenschaft ist keine leichte Sache, obwohl man ja meinen mag, naja, da ist jemand jahrzehntelang im Gefängnis und dann auch in seinem eigenen Gefängnis und irgendwann sieht er Menschen als Kinder. Ich will ja da gar nicht sein, das ist ja grauenhaft. Aber erstmal gab es eine lange Phase, wo es so aussah, als gäbe es nur diese Möglichkeit, gefangen zu sein in der persönlichen Identität. Also hat man da enorm viel investiert. Aber das Gefängnis ist natürlich das eigene. Und dann gleich zu sagen, ich gehe dann jetzt raus, so leicht sieht das nicht aus. Das ist eine Idee, die man so hat. So, jetzt wähle ich die Freiheit. Und jetzt mache ich dies nicht mehr und das nicht mehr. Ich habe das gesehen, das passiert nicht, das passt nicht und das passt nicht mehr. Aber deswegen kannst du es noch lange nicht machen, weil eben das Angelernte der falschen Identität so viel Energie hat, dass es immer in die Richtung zieht, dass es sich energetisch ausdrücken muss. Also muss man dem erstmal was entgegensetzen und daher gibt es in uns auch neben dem Wunsch nach Freiheit immer noch viele Wünsche, die noch was ganz anderes wollen, die also noch in dieser falschen, in dieser Scheinrealität noch erfüllt werden wollen durch bestimmte Defizite, die sie in ihrem Leben erlebt haben. Oft sind es Verletzungen, die stattgefunden haben, nicht geheilt sind und dann versucht man das wieder heil zu bekommen, was möglicherweise nie auf dieser Ebene geheilt werden kann, sondern nur durch die Sichtweise raus zu sein aus der persönlichen Identität. Jutta, du sagst, es passiert, was passiert. Das habe ich verstanden. Da sind wir uns hundertprozentig einig. Und auch wenn das Leben meint, aufhören will zu suchen, das meint es nicht. Da sind wir noch nicht einer Meinung, müssen wir ja auch nicht sein. Nur mein Hinweis ist der, das Leben meint nichts. Das meint gar nichts. Das ist vollkommen rausgehalten aus allem. Aber im Bewusstsein sind nun mal alle möglichen Formen von Möglichkeiten von Ausdruck und die drücken sich aus. So wie du ja selbst sagst, es passiert, was passiert. Aber ohne ein Eingreifen von irgendeiner Seite, weil es keine Seite gibt, die eingreifen könnte. Das ist, was unpersönliches Universum und Bewusstsein und Persönlichkeit, scheinbare Persönlichkeit ist, nämlich unpersönlich. So, noch spielt es ein Spiel, sagst du, mit mir, wahrscheinlich so lange, bis die Form geht. Ja, das ist und bleibt ein Spiel im Bewusstsein. Auch Freiheit ist ein Spiel im Bewusstsein, beziehungsweise ein Entkommen aus dem Bewusstsein. Aber erst am Ende, wenn die Form geht, hört das Spiel insgesamt auf. Das ist wahr. Aber der Unterschied ist, du als dieser Ausdruck dieser Form spielst das Spiel nicht mehr mit. Und wenn, dann losgelöst von einer Idee, dass du gefangen bist in bestimmten Mechanismen. Mm-hmm. Ulf, danke. Mit aufgeben meinte ich nicht, mit die Medi aufzugeben, sondern aufgeben im Inneren hadern mit der suchtartigen Handlung. Ja, das wäre gut, nur das mit dem Aufgeben funktioniert ja so nicht. Es funktioniert nur, sich auf seine Natur zu besinnen, sich ihr zu öffnen. Und wenn dann etwas wegfällt, dann fällt es weg. Aber dann zu sagen, ich gebe das auf, damit hast du nichts aufgegeben. Das meinte ich ja mit, es hat sich über die Jahre viel angesammelt. Und das einfach hinter sich zu lassen, indem man sagt, nein, ich bediene das jetzt nicht mehr, funktioniert nicht. Wenn das so wäre, wäre Freiheit wirklich einfach. Obwohl sie im Prinzip ja einfach ist. Es ist nichts Kompliziertes. Aber sie dann zu verwirklichen, wenn man vorher an die Illusion geglaubt hat, das ist nicht einfach. Dann da braucht es diese Beständigkeit, dieses Durchhaltevermögen und diesen dringenden Wunsch nach Erlösung von sich selbst, also Freiheit. Okay, Peter, ja, du warst noch nicht in Berlin bei den Meetings dabei, das kann ich ja gar nicht verstehen. Also würde ich dir dringend wie allen anderen aus Berlin anraten, auch da aufzutauchen. Ich gehe mal davon aus, dass du da auch willkommen bist, weil jeder, der an der Freiheit interessiert ist, ist doch da auch willkommen, oder? Pia, du fragst, was ist der Unterschied zwischen Meditation und in der Stille sein? Hat es mit dem Tun zu tun, etwas zu wollen? Nein, wenn Meditation dazu führt, dass Stille ist, ist das nicht anders als in der Stille sein. Natürlich sind wir immer, wenn wir sagen, Stille ist nicht eine Qualität, die plötzlich auftaucht und dann wieder geht, sondern Stille ist das, was wir sind, weil es wirklich total still ist. Dann ist es ja etwas, was immer ist. Wir sind ja immer in der Stille. Aber Meditation ist, sich dessen bewusst zu sein, dass man das ist, dass man das ist, was still ist. Und Meditation ist für mich dann erst wirklich Meditation, wenn da, wie du selber auch sagst, kein Tun ist. Und dann gilt es, in dem Nicht-Tun in dieser Qualität zu bleiben. Und das heißt dann in der Stille sein. So, dann fragst du jetzt, wie kann ich auch diesbezüglich das Wollen sein lassen? Okay, passiert eben einfach, weil es dran ist, oder? Na, es ist wichtig, dir dessen bewusst zu sein, dass wenn du dich hinsetzt, du hast es selbst ja auch gesagt, dass es darum geht, dass da keine Handelnde ist. Denn das ist das Aussteigen aus der Idee, ein Handelnder zu sein oder eine Handelnde in dem Fall, wenn man einfach da ist und die Dinge passieren und du versuchst nicht, irgendeinen Zustand anzustreben. Wann immer ein Anstreben von etwas passiert, ist eine persönliche Identität involviert. Und das ist ja der Feind sozusagen von Freiheit. So, natürlich setzen wir uns in Meditation oder begeben uns in Meditation, indem wir sagen, so, ich will jetzt meditieren und wir wollen natürlich etwas davon. Sonst setzt man sich gar nicht erst hin. Also daher ist das Wollen auch nötig. Aber in dem Moment, wo Meditation passiert, keinen bestimmten Zustand anzustreben, auch nicht den von Stille. Das ist die Kunst, also zu schauen, ob es möglich ist, wirklich einfach anwesend zu sein. Und ist das der Fall? Je mehr das der Fall ist, umso mehr ist eine Öffnung in das Gewahrsein, in das reine Gewahrsein am besten. Wenn natürlich gar kein Involviertsein mehr ist, dann ist das, was sich dann da präsentiert, nämlich du, das reine Gewahrsein als Widerspiegelung unserer wahren Identität, denn das ist, was wir sind in der menschlichen Form. So, also prinzipiell, natürlich will das Bewusstsein als persönliche Ausdrucksform unbedingt etwas von der Meditation. Es will Freiheit, will gute Zustände, will Liebe, glücklich sein und Gelassenheit und was nicht alles. alles haben. Und das ist ja auch möglich und passiert auch, aber indirekt. Direkt heißt, dass man in der Meditation sich dem öffnet, was man wirklich ist. Und das ist aber nicht Glückseligkeit und Gelassenheit und all die schönen Dinge, sondern das ist, wenn das dann in uns auftaucht als Erfahrung, ist das eine Widerspiegelung davon. Und daran kannst du dann sehen, okay, ich bin jetzt geöffnet in meine wahre Identität, weil als Reflexion davon in mir Gelassenheit oder Glückseligkeit auftaucht. Aber die anzustreben heißt, einen bestimmten Zustand haben zu wollen. Und der ist aber selten oder fast nie der Fall, wenn eine persönliche Identität unterwegs ist zu meditieren. Ist schon, aber nicht die ganze Zeit und auch nicht außerhalb davon. Und dann bist du gefangen in der Idee, so wie es jetzt ist, weil es nicht glückselig ist, wie ich mich gerade fühle oder wie ich mich empfinde, will ich es nicht, weil ich will nur Glückseligkeit. Und dann bist du in dem Dilemma einer persönlichen Identität gefangen, die etwas will. Und das ist nun mal unser Defizit als persönliche Identität, nämlich etwas zu wollen, sogar die Freiheit zu wollen, ist ein Problem. Wir sind ein Ausdruck von Begierde und solange das ist, kann nicht erkannt werden, dass du das bist, was frei von Begierde ist. Also, die Kunst besteht darin, etwas zu wollen, aber nicht bestimmte Zustände zu wollen. Also zum Beispiel zu wissen, ich setze mich hin, weil ich öffne mich jetzt meiner wahren Identität. Und wenn ich das tue, ist es immer gut und hilfreich und löst alles auf und holt das hoch, was ich nicht bin und so weiter und so weiter und schafft mir eine Perspektive, aus der heraus ich mehr oder weniger, oder also immer mehr, besser gesagt immer mehr, nicht identifiziert bin mit dem, was auftaucht, beziehungsweise keine Ja's und Neins mein Dasein bestimmen, sondern das Gewahrsein von dem, was ist. Und das ist Meditation. So. Ich habe das Gefühl, Heidi, sagst du, es geschieht nur aus Gnade. Du meinst Meditation oder bei sich zu sein. Ja, wenn man Gnade als das versteht, was in uns ist, aber nicht durch unser Zutun auftaucht oder passiert, dann stimme ich dir zu. Gnade kommt nicht von außen, kommt immer nur von innen. Daher gibt es eigentlich keine Gnade. Aber es fühlt sich für uns so an, weil wir eben wissen, wir können es nicht machen und wir sind happy drüber, dass es oder wenn es passiert. Delila, ist Berührsein von sich selbst, wenn man im Gewahrsein ruht? Nein, du kannst nicht im Gewahrsein ruhen, du bist Gewahrsein. Du bist immer Gewahrsein. Auch jetzt. Du kannst nicht da drin ruhen. Aber ich mache einen Unterschied zwischen reinem Gewahrsein und eben nur Gewahrsein, weil reines Gewahrsein heißt, da ist keine Instanz, die sich in irgendeiner Form einmischt und das, was gewahr wird, anders haben will oder verändert in der Wahrnehmung. Und total offen zu sein, das ist nur dann möglich, berührt zu sein, wenn man total offen ist, natürlich. Weil alles, was auftaucht und abtaucht, das berührt das ja nicht. Genau, was ist mit dieser Idee, irgendwas halten zu können? Ja, das ist eine Idee, die man hat und die man am besten gleich wieder fallen lässt. Also jedenfalls etwas zu halten zu können, ist besser, es nicht zu halten. Oder es damit so zu halten, dass wir nichts halten können. Es sei denn, es steht an, es zu halten. Und dann hältst du es aber nicht, sondern es passiert einfach, weil es einfach so bleibt eine Weile oder zumindest so aussieht. So, Sri Petaji lässt grüßen. Ich bin es. Ja, das weiß ich, Sri Petaji, dass du das bist. Deswegen habe ich da empfohlen, dass du dich mit den anderen triffst aus Berlin. Ah, stimmt, du bist ja gar nicht in Berlin, du bist in Hamburg, aber das macht nichts. Stimmt. Okay. Ja, verzeih mir. Gut, okay. Du sagst, danke für den Raum, um Fragen zu stellen. Ja, dafür sind wir da. Ist Ego die Instanz, die versucht, das Leben und mich, natürliche Person, zu kontrollieren? Wenn es nicht gelingt, Zweifel, Unzufriedenheit, Fragezeichen, kann ich diese Kontrolle langsam abgeben. Jemand, der keine Kontrolle hat, kann sie auch nicht abgeben. Also die Kontrolle muss entfallen. Sie entfällt dann, wenn das Bewusstsein sich auf etwas anderes ausrichtet, außer etwas kontrollieren oder bewahren zu wollen. Kontrollieren heißt ja immer, man will etwas bewahren. Es soll nicht anders sein, als es jetzt gerade ist. So, das Ego ist eine falsche Identität. Es gibt kein Ego. Es gibt nur bestimmte Ja's und Neins, die irgendwann das Bewusstsein zu einem sogenannten persönlichen Ego zusammengefasst hat. Also dieses sogenannte Ego besteht aus ganz vielen erlebten Scheibchen, die sich dann irgendwann zu einer Kugel oder zu einem, was weiß ich, welche Form es auch immer hat, es hat ja keine formt, sodass dann das Bewusstsein sagt, ja, das ist doch, das bin doch ich. So, also das ist etwas, was gar nicht existiert und auch nicht aufgelöst werden muss. Aber die Anteile, die dazu führen, dass man glaubt, dass man ein Ego ist oder hat, die müssen aufgelöst werden. Und wenn die aufgelöst sind, entfällt diese Idee eines Ichs. Das heißt, sie kann nicht mehr die Wirkung haben, wie sie es hat, wenn du daran glaubst. Aber du kannst nicht an etwas glauben, was nicht die ganze Zeit ist und auch du nicht bist, denn ein sogenanntes Ego verändert ja beständig im Laufe der Jahrzehnte seinen Ausdruck und du kannst nicht das sein, zu dem du sagst, ich bin es, was sich ständig verändert. So, und natürlich muss nur jemand oder etwas kontrollieren, der Angst hat. Das ist immer die Folge von Angst, dass Kontrolle passieren muss, weil man mit der Angst nicht umgehen kann. Und das ist der Zustand einer menschlichen persönlichen Identität, die, weil sie ihre Natur nicht kennt, ihre wahre Natur, wahre Identität nicht kennt, Angst hat und sich auch minderwertig fühlt, weil falsch, weil immer alles irgendwie falsch ist. Und dass es jemanden gibt wie dich dann scheinbar und dann auch scheinbar jemand anderer, was du daraus schließt, dass du glaubst, du bist jemand, das macht Angst. Außer der Idee, dass man sterben könnte, wenn man lebt, glaubt man, dass man auch sterben kann. Dabei sind wir Leben selbst und das kann bekanntlich nicht sterben, sonst wäre es nicht Leben. So, schön, Jivankala. Die Adresse in Berlin, jeden Dienstag um 19 Uhr, Ahrenstraße 17, viertes Obergeschoss. Herzlich willkommen. Cool, sehr schön. Gut, jeden Dienstag meditieren wir ja um 20 Uhr. Ich hoffe, dass ihr dann um die Zeit auch noch von 20 bis 21 Uhr gemeinsam meditiert, denn das hat Kraft. Und im Moment brauchen wir jeden und jede, die sich ihrer Identität widmen. Es ist wichtiger denn je. So, Lisa. Du sagst, man kann scheinbar anderen helfen, in diese Freiheit zu kommen, mit bloßem Dasein, wenn da im Gegenüber eine gewisse Bereitschaft dafür vorhanden ist, oder? Ja, das kann man, aber es ist nur eine Hilfe, man kann es nicht bewirken. Ohne diese Öffnung geht es nicht. Und das hast du ja auch gut ausgedrückt, wenn die Bereitschaft vorhanden ist, ist alles möglich. Ist alles möglich. Jivankala, lieber Moni, müssen sich nicht gelebte Anteile immer ausdrücken, erlebt werden? Ich habe heute einen Freund rausgeschmissen. Jetzt sehe ich es als einen nicht gelebten Anteil, der sich ausgedrückt hat. Ich konnte seine Anwesenheit nicht eine Sekunde länger ertragen, aber eigentlich war die Situation gar nicht so schlimm, dass ich so hätte agieren müssen. Vielleicht schlummern ja noch heftigere, nicht gelebte Anteile. Kannst du etwas dazu sagen? Danke. Ja, möglicherweise bedankst du dich mal in einer baldigen Gelegenheit bei diesem Freund, der da war, für den Hinweis, dass dadurch etwas in dir sichtbar werden konnte, was diesen Ausbruch nicht verdient hat eigentlich, aber für dich heftig ist. Und ja, natürlich müssen gelebte Anteile, die unterdrückt wurden, sich zeigen, sonst erlösen sie sich ja nicht. Es erlösen sich nicht die Dinge einfach nur so, zumindest nicht die wesentlichen Lebensthemen, die Prägungen von uns, die erlösen sich nicht einfach nur so. Andere Kleinigkeiten, wie ob man einen Schuh jetzt richtig bindet und sich Gedanken darüber macht oder ob man es einfach hinkriegt oder auch nicht, das erlöst sich, aber die größeren Themen nicht einfach. Das heißt, sie tauchen auf und erstaunen uns oft, weil wir dann gar nicht glauben können, dass so etwas in uns noch möglich ist oder sich durch uns noch so ausdrücken kann, dass man noch so unbewusst sein kann. Aber das sind alles Erlösungen von alten Tendenzen. Daher hinschauen, hinschauen, hinschauen. Das ist alles ein Spiegel, eine Qualität, die sich uns aufdrängt, weil sie einfach jetzt ansteht, dass sie gesehen wird und sich auflöst in diesem Sehen. Cool, ja, Tivankala, du sagst jetzt, natürlich tauscht ihr euch erst aus und dann meditiert ihr um 20 Uhr. Gut, ja, da bin ich immer dabei, dienstags 20 Uhr. Ich habe den Kreis noch ein bisschen erweitert mit der Dienstagsabends-Meditation. Also ich bin ja da und tue eigentlich nichts, außer dass ich da bin. Die eine Stunde öffne mich natürlich all denen, die mit meditieren. Ganz klar, aber auch all denen, die in anderen Galaxien oder anderen Existenzebenen, was auch immer das sein mag, jetzt auch meditieren, denen öffne ich mich auch, damit wir hier eine gute Zeit haben. Denn die gibt es auch. Also es gibt sicher irgendwo Lebewesen, die auch einen Zugang haben zu sich selbst. Also dass wir nur allein das Privileg haben, daran glaube ich nicht, aber ich will jetzt auch nicht von UFOs und terroristischen Wesen sprechen, das nicht. Aber es ist gut, sein Bewusstsein zu erweitern und alles mit einzuschließen. Ja, ich heiße euch gerne herzlich willkommen. Am Samstag haben wir Video-Online-Satzung mit Zoom. Die Daten dazu findet ihr auf meiner Website www.muni-satsang.de. Und ja, ich freue mich, euch auch für Anfang März unser nächstes Online-Retreat ankündigen zu dürfen. Online-Retreat auch mit Zoom, 4 Tage, beziehungsweise an 5 Tagen Satsang. Weil die gegenwärtige Situation es mit Retreats schwer macht, haben wir jetzt das Vorfrühlingsretreat an den Anfang März gelegt. Gut, ja, ich möchte mich für heute ganz herzlich bei euch bedanken für euer Dasein und wünsche euch mit euch und dem, was ihr seid, mit dem im Blick, was ihr seid, eine gute Zeit. Mit was sonst? Danke für Satsang.